Achtung, Achtung, das ist ein Lore-Podcast. Es könnte also zu titelgebenden Elementen Spoiler enthalten. Dankeschön.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault.
Das ist NewcastCast,
dein Fallout-Lore-Podcast. Moin und willkommen, hier sind wir wieder nach unserer Pause Staffel 2.
Hallöchen.
Andy, wie geht's dir?
Ja, mir geht's wunderbar. Ich sitze wie immer oder immer noch im Freistaat Bayern. Inzwischen finde ich es nicht mehr so super amazing. Mir ist langsam ein bisschen langweilig hier. Wir sind bald wieder zu Hause. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Aber doch freue ich mich, dass wir hier trotzdem so Podcast-Folgen uns aufnehmen können. Und dass wir endlich in Staffel 2 von unserem wunderschönen kleinen Projekt sind.
Yeah, wir haben die magische Folgengrenze geknackt. Jetzt haben wir mehr als die anderen, die wir sowieso inzwischen vergessen haben. wir sind jetzt das einzig wahre NukaCast. Endlich.
Yes.
Da Staffel 2, ne? Wir haben ja große Ankündigungen gemacht. Und wenn wir ganz ehrlich sind, bleibt doch alles beim Alten, oder war da irgendwas?
Fast.
Ah, warte mal, ich guck gerade ins Skript. Irgendwie, du hast dann so eine merkwürdige Farbe dazu.
Alarmstufe News.
Wir haben da jemanden, der möchte sich euch ganz gerne vorstellen, weil wir sind nicht mehr nur noch ein Duo. Nein. Kelly, bitte.
Hey, ja, ich bin jetzt auch dabei.
Ja, wundervoll. Und du hast die grüne Farbe nicht ganz zufällig bekommen. Denn du nennst dich Kelly Green und wir haben dich tatsächlich über unsere Zuhörerschaft kennengelernt. Total cool.
Im Prinzip über unseren Freund mit der Powerrüstung.
Ja, siehst du wohl. Richtig, richtig gut. Ja, danke Marc an dieser Stelle.
Ja, Shoutout geht raus. Und vor allem richtig cool. Wir haben ja von Anfang an gesagt, dass das hier nicht wieder so ein Podcast werden soll, zwei weiße alte Männer reden über die 90er, als sie Computerspiele gespielt haben. So, war es jetzt in der ersten Staffel, aber wir haben uns Mühe gegeben. Sondern, ja, das Ganze kommt jetzt auf ein etwas neues Level. Das heißt, wir sind jetzt zu dritt. Grob haben wir uns das so gedacht, dass wir immer trotzdem bei dem Zweierkonzept bleiben werden und so ein bisschen durchmischen werden. Wird vermutlich die ein oder andere Folge auch mal zu dritt geben, aber zu dritt ist immer das Problem, man redet sich so gerne auch mal ins Wort.
Absolut, ich habe da Erfahrung mit. Und du auch, Gerrit.
Weiß ich gar nicht, was du meinst.
Ich wollte schon vorwarnen, vielleicht falle ich auch mal ins Wort.
Das wäre heute tatsächlich gar kein Problem, das wäre ganz toll. Ja, du machst Cosplay.
Ja, schon seit über 10 Jahren jetzt.
Stark.
Krass. Wie ist, was ist dein liebster Cosplay-Charakter, den du so hast? Erzähl unseren neuen Zuhörern was.
Aktuell tatsächlich das auch durch Fallout bedingt Nick Valentine.
Richtig
einfach
cool.
Weil die Reaktion von den Leuten einfach großartig sind. Also es geht von so, oh mein Gott, Nick Valentine zu, das ist ein geiles Cosplay, aber bitte schau mich nicht an.
Ja, es sieht schon recht creepy aus, habe ich auch schon gedacht. Aber fantastische Adaption, finde ich, sieht richtig, richtig gut aus. Und du bist Danke. Auch bald auf, du bist auch bald mit unseren kleinen Süßmäusen von Walls auch auf einer Veranstaltung, ne?
Ja, was heißt bald? Es ist noch ein bisschen hin. Also das nächste, was ich jetzt im Kopf habe, ist die Comic-Con Stuttgart.
Aha.
Die ist erst im November.
Ah ja, aber das ist ja...
Da sehen wir uns eher auf der Polaris erstmal.
Ach ja, stimmt. Bist du da denn auch in Nick Valentine-Klamotte? Oder kommst
Einen
du völlig...
Tag auf jeden Fall. Das, ach, ist, das ist eingeplant. Aber ach, ich habe den nicht länger zu tragen als einen Tag. Danach ist mein ganzes Gesicht schreit dann weg mit dem Kleber. Es riecht alles nur noch nach Kleber.
Als alter Ork auf Live-Rollspiel-Veranstaltung fühle ich das sehr. Was benutzt man immer noch Mastix oder gibt es inzwischen etwas
anderes? Natürlich Mastix. Und es riecht auch, ich riech da den ganzen Tag auch diesen Mastix-Geruch in der Nase.
Herrlich. Lecker.
Und diese zwei Seitenteile, ich kann auch nicht wirklich gut essen.
Ja, dann reicht ein Tag auch völlig aus. Ja, dann muss ich ja tatsächlich noch mein Vault-Dweller-Cosplay bis zur Polaris fertigstellen. Ich habe da schon viele Ideen. Vor allen Dingen, weil ich immer finde, wenn diese Anzüge so neu sind, dann, ich finde es immer geiler, wenn die durchgeweathert sind. Aber ich habe ja eine Airbrush, also ist alles im Bereich des Möglichen. Und dann geht vielleicht Dennis und mein Plan auch auf, am beim Imperator nichts Neues Stand zu stehen und einfach er trägt eine Silver Bayonet Cosplay und ich trage einfach ein Fallout Cosplay und wir promoten Warhammer 40.000. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Idee.
Nee. Muss ich mir auch noch irgendwas Fallout-mäßiges überlegen, ne? Scheiße.
Versuch doch mal in der Zeit noch eine Power-Rüstung zu bauen.
Ja, geil, klar.
Ich glaub, das geht.
Ich versuche einfach so ein Body-Tattoo auf mich drauf sprayen zu lassen von der Power-Rüstung.
Ich habe eine Airbrush, wir haben Dave, glaube ich. Ja, wundervoll, dass du da bist. Ich freue mich ganz doll, Kelly, dass wir nicht nur so tatkräftige Unterstützung und Entlastung bekommen, sondern auch echt eine Fachperson dabei haben. Also du kannst ja nicht nur zu Fallout viel sagen, auch dein beruflicher Werdegang macht dich, glaube ich, sehr wertvoll in einer Talkrunde.
Ich hoffe. Für irgendwas muss ein Studium ja aber gut sein.
Genau. Es war Biologie, ne? Oder?
Biochemie.
Ah, Biochemie.
War nah dran.
Es war nah dran, ja. Ich bin fantastischer Zuhörer und kann mir tolle Sachen merken.
Das sind die mit den Tabletten.
Ja, genau. Im Prinzip ja. Das kann auf jeden Fall, wenn es um die Fallout-Lore geht, ist auf jeden Fall eine Biochemikerin dabei zu haben, auf jeden Fall eine richtig gute Idee, glaube ich.
Immer.
Genau, wir haben, glaube ich, die meiste Kontaktaufnahme mit dir über Discord gehabt. Ja, und natürlich unsere obligatorische Discord-Promo, der hat auch in der Sommerpause nicht geschlafen. Wir haben da viel Spaß gehabt und tolle Discord-Runden. Wie immer witzig. Haben jetzt auch irgendwie gestern wurden uns so massig Leute da reingespült. Da sind auf einmal da irgendwie 7 Leute auf einmal gejoint. Ich weiß auch nicht, was das ist. Das ist ein Bot-Angriff.
Ja, mega freakig.
Ja,
aber auf jeden Fall. Ist aber schön.
Ja, total. Also guckt in die Shownotes, guckt in unsere Bio auf Instagram, da findet ihr alles zu unserem Discord. Und ich habe es eben schon erwähnt, ich war auf der Nexus und habe da die lieben Persönchen von Walls getroffen und das war richtig cool. Ich habe deren Sachen endlich mal in Natura gesehen und das ist wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Da werden Bilder und Videos werden dem Ganzen nicht gerecht. Das ist wirklich in echt noch viel, viel cooler. Und auch wenn diese Power-Rüstung auf diesem Rüstungsständer steht und so, das ist so cool, ne? Und die haben mir so viele tolle Sachen. Also ich habe getauscht, ich habe meine eigenen Caps und diese Cap-Döschen, die ich gebastelt habe, habe ich getauscht gegen ganz viel Kram von den Sugar-Bombs und Aufkleber und Pins und all möglichen Kram. Wirklich super, super cool. Super liebe Leute auch einfach. Haben ganz tolle Getränke auch da gehabt für mich. Ich habe Nuka-Cola Quantum getrunken.
Oh, geil. Schmeckte
sogar wirklich gut. Und ein Aperoli Spritzoli hatte ich auch noch. Und noch ein Bier. Und ich wurde reichlich versorgt. Also richtig, richtig schönes Event, die Nexus. Als ich da war, war echt nichts los so. Das fand ich ein bisschen schade. Aber dieses Event-Konzept finde ich an sich richtig, richtig geil, ne? Mit Tabletop-Area da drin, Pen-and-Paper-Area. Die hatten natürlich eine große Händlerzone für allen möglichen Nerd-Scheiß. Dann hatten sie da noch eine Bühne im Innenraum mit allen möglichen Sachen. Da waren immer so Events. Man kann sich das auch immer noch angucken bei denen auf der Internetseite oder bei Instagram, was da dieses Jahr so abging. Dann hatten sie natürlich die Bühne draußen, wo auch richtig was abging. Viele, viele heftige Bands. Ich hoffe, nächstes Jahr gehen sie noch mal ein bisschen mehr so an die Basis, so ein bisschen mehr so Punk, Hardcore, Punk-Kram. Das würde, glaube ich, auch gut passen. Aber du hattest auch lecker Essensstände und Trinkstände und so einen Mittelalterbereich. Und du hattest eine Retro-Game-Area. Also für mich ist es wirklich Paradies vorweggenommen eigentlich. Ich hatte gehofft, ich hätte da alle 3 Tage gehabt. Da hätte ich da, glaube ich, auch wirklich mich noch mehr drauf einlassen können. Aber ich war halt nur den Sonntag da. Aber ich freue mich umso mehr, dass die Messe für nächstes Jahr erneuert wurde.
Ja, ich glaube auch. Also für nächstes Jahr, glaube ich, müssen wir das beide mal einen Terminkalender mit aufnehmen. Oder zu dritt im besten Fall.
Sehr wünschenswert.
Und dann, ich habe den Termin gesehen, es ist September. Und September ist schon so voll bei mir. Schon so 2 Cons, große Cons im September.
Ach, geht immer.
Ja, das Ding ist, in meiner Branche geht halt die Heizsaison dann so langsam los. Ich muss mal gucken, wie geil das da mit Urlaub und so ist. Weil Herbst und Winter sind bei uns natürlich Hochkonjunktur. Und da habe ich nicht so viel Urlaubsfreiheit, aber ich glaube, das ist machbar. Und wenn die Jungs und Mädels von Vault sich da wieder drauf einlassen, dann haben die schon gesagt, das kombinieren wir. Und es wurde schon gemunkelt, die haben ja so einen Ausguck auf ihrem Anhänger, dass wir da oben eine Live-Podcast-Show aufzeichnen und so. Und vielleicht klappt es ja bis dahin auch mit Twitch und YouTube und wir können da wirklich so das volle Messe-Influencer-Programm euch liefern.
Das wäre schon ganz geil. 24 Stunden Livestream vom Ausguck.
Wow.
Geil.
Challenges und so. Und auf jeden Fall irgendwas mit Trinkspielen. Ich bin auf jeden Fall für Trinkspiele.
Definitiv. Also so Bullshit wie hier. Liegestütze mache ich nicht, aber weiß ich nicht, irgendwie so ein.
Ja.
Irgendwie so ein grün abgespacedes Zeug trinken? Ja, logisch, natürlich.
Motorradrennen. Da waren viele so Endzeit-Aussteller, die hatten alle so umgebaute Motorräder dabei. Deswegen hat Marc auch wenig gesehen, weil Marc ist die ganze Zeit mit so einer Mofa durch die Gegend gefahren. Ohne Powerrüstung, wohlgemerkt.
Trotzdem sehr geil. Ja, das, was du erzählt hast und was ich auch auf Insta bei vielen Leuten, denen ich folge, da so gesehen habe, sah schon geil aus. Ne? Aber vielleicht doch nochmal mit Modifi zu zwei, drei ernste Worte reden.
Ja, wie gesagt.
Schlecht gedacht. Die sollten mal auf uns zukommen.
Aber das sind ja News von uns. Es gibt tatsächlich offizielle Fallout-News, Gerrit. Was ist denn da los?
Ja, die ersten Bilder und vor allem der erste Trailer. Und sieht alles schon ziemlich, ziemlich nice aus, was man da so gesehen hat.
Und das Fetteste ist eigentlich, dass das Fallout Season 3 jetzt die Produktion sogar schon angefangen hat, bevor Season 2 überhaupt rausgekommen ist.
Ja, die legen richtig los. Ja. Aber ich glaube, der Erfolg der ersten Staffel gibt einfach auch recht.
Ja gut, ne? Wenn die zweite jetzt natürlich total scheiße wird, dann ist es natürlich blöd.
Ja, wobei dann das Gute ist, dass eine dritte schon da ist, weil die kann es dann rausreißen, glaub mir.
Stimmt. Ich habe ja auch schon genug Serien gesehen, ja.
Es soll da von einem anderen Franchise, wo häufig Leute irgendwie mit Midichlorianern reden oder so, soll es mehrere Serien geben. Da kann man froh sein, dass dann doch noch eine Staffel oder noch eine zweite Serie angefangen wurde.
Ich hoffe, so erfolgreich wird Fallout nie und wird nicht den Star Wars Tod sterben.
Du meinst von Disney gekauft werden? Nee, glaube ich auch nicht.
Ich glaube, dass Amazon schon... Ich glaube, das ist der beste Anbieter gewesen, den es hätte erwischen können. Die haben auch schon viel Mist gemacht, aber...
Die finden so langsam ihre Form, das finde ich auch.
Ja.
Auf jeden Fall. Ja, eigentlich ist das jetzt mein Part, aber Kelly, kannst du uns auch was über noch mehr offizielle Fallout-News sagen? Das ist so still bei dir.
Ja, also eine Sache, wo ich mich auch mega, weil ich auch dachte, das muss auch langsam mal kommen, dass sie jetzt Fallout 5 auch jetzt gegreenlittet haben. Jetzt offiziell Fallout 5 in der Produktion ist. Da freue ich mich auch so mega drauf.
Das ist auf jeden Fall Applaus wert. Ich habe mich richtig gefreut. Ich fand das richtig geil, dass endlich mal was aus der Ecke kommt.
Auch wenn sie dafür ein Spiel gecancelt haben.
Ja gut, ne? So jetzt. Und die Macher von Fallout 76 haben ja auch schon angekündigt, dass die an etwas arbeiten, was sehr eng mit der Fallout TV-Serie verbunden ist. Und das finde ich auch richtig, richtig geil. Ich finde es jetzt schon cool.
Ich weiß noch nicht, wie sie es machen sollen, weil zeitlich wie räumlich sind sie ja komplett andere Welten.
Wobei ja 5, so wie ich das gelesen habe, nicht chronologisch fortgesetzt sein muss. Also da waren ja schon so ein paar zwischen den Zeilen konnte man vielleicht so ein bisschen raus, oder hab ich zumindest so empfunden. Also ein bisschen rauslesen, dass sie sich das frei nehmen, dass das nicht einfach eine reine Fortsetzung wird, sondern vielleicht gewisse Bereiche einfach, die bisher von Spielen noch nicht so doll angefasst wurden, da mehr ausschmücken.
Ja, Amerika ist groß.
Ja,
und auch der Zeitstrahl muss ja nicht fortgeführt werden. Man kann irgendwas auch zwischen Spielen ansiedeln oder so. Und mit Fallout 76 haben sie auch gezeigt, dass sie zeitlich durchaus auch einfach mal den Sprung nach hinten machen können. Und das halte ich eigentlich für einen total guten Weg. Also und bei dieser News von den Fallout 76 Entwicklern habe ich gar nicht jetzt so unbedingt rausgelesen, dass das Content für 76 sein muss. Das kann auch ein eigenes Spiel sein, so ein Spin-off wie New Vegas oder sowas.
Ja. Ja, da hoffe ich ja so ein bisschen drauf, ne, dass die Zeit vielleicht noch ein bisschen geiler beleuchtet wird. Wobei, also nichts gegen New Vegas, geil, aber ich finde, wenn sowas halt nochmal aus anderen Blickwinkeln vielleicht oder so. Wäre schon nice.
Wenn sie die Ereignisse aus der Serie aufgreifen, ist das ja auf jeden Fall räumlich dann auch die Ecke, wo sich das Ganze abspielt.
Ja, wäre schon geil.
Auf jeden Fall. Ansonsten würden wir jetzt gleich mit der Folge starten. Und vorher würde ich noch einmal vorwarnen, denn ich habe mir endlich mal den Sven und den Olli gegriffen und am Ende der Folge kam mir noch so ein kleines Interview mit denen geführt. Also nicht ausmachen, wenn das Ganze hier durch ist und die Musik losgeht, denn dann kommt auf jeden Fall noch ein kleiner Nuka-Talk.
Genau, also wenn die drei Laberbacken ruhig werden, gibt es drei andere Laberbacken, ja, die weiterreden.
Oh, dann haben wir endlich wieder drei alte weiße Männer.
Yes!
Ja, wir haben letztes Mal über Fallout 1 geredet und da haben wir unsere erste Staffel mit abgeschlossen. Genau. Wir haben darüber gesprochen, wie der Vault Dweller, der Held aus Teil 1, am Ende den Meister getötet und die Kathedrale in die Luft gesprengt hat.
Genau, entweder mit purer Waffengewalt, so wie Andy und ich das gemacht haben, oder aber man hätte auch nur mit ihm sprechen können und ihm sein Fehlverhalten, seine Fehler vor Augen führen können, was der gute Mann nicht so gut verkraftet hat.
Absolut.
Und ja.
Also, ist ja die Frage, wie ging es dann weiter mit dem Vault Dweller? Was ist nach Fallout 1 passiert?
Ja, wir haben auch schon quasi Beschwerden darüber bekommen, dass wir das gar nicht erwähnt haben, weil dieses Ende ja noch nicht das Ende ist. Sobald die Kathedrale in die Luft fliegt und du entweder den Sektor verlässt, in dem du da gerade bist, oder einfach wartest, dann gibt's eine Cutscene, wie man für Fallout das alles so kennt, was du alles so gemacht hast und so, wie du auf die einzelnen Orte eingewirkt hast und sowas. Und dann dann kehrt der Vault Dweller zurück zum Vault 13 und das Ganze passiert im Jahr 2162. Das ist offiziell vorbei. Diese ganzen Infos zieht man sich im Prinzip aus Fallout 2. Witzigerweise, was ja auch das große Oberthema für unsere zweite Staffel hier ist. Naja, und er kehrt zu Vault 13 zurück und dieser Overseer mit dieser wunderschönen Frisur, Jacorin übrigens, verwehrt ihm die Rückkehr. Die ganzen Vault-Bewohner, das stellt man schon fest, als man das erste Mal zurückkehrt, als man den Wasserschiff dann wiedergebracht hat. Die verehren ihn halt als den absoluten Helden und so eine Art Messias. Und der Overseer befürchtet, dass sie sich halt ein Vorbild an ihm nehmen werden und halt auch den Vault verlassen. Und ja, der Overseer ist der Einzige, der natürlich in das Experiment des Control Vaults eingeweiht ist, welches die Isolation von Menschen erforschen soll. Und sein oberstes Ziel ist natürlich, diesen Vault zu schließen. Was ich jetzt ziemlich interessant finde, ist, in dem Spiel ist es so, ich weiß nicht, ob es an meinem Spielstil lag, aber in einer zwar In-Game-Cutscene erschießt dann der Vault-Dweller diesen Overseer halt ziemlich brutal und er kriecht noch ohne Beine zum Vault-Gate und dann geht er halt weg. Aber das scheint nicht der Kanon von Fallout 2 zu sein, denn in Fallout 2 kriegen wir relativ viel Input, was dann passiert ist. Genau, der Vault-Dweller zieht sich halt zurück in die Gebirge rund um den Vault und hofft immer, dass doch einer kommt und sagt, hier, du kannst doch zurückkommen und so. Er weiß halt nicht so richtig, wohin mit sich. Und irgendwann bemerkt er dann, dass es da wohl Leute gibt, die revoltieren, weil sie sein Schicksal spitz gekriegt haben und halt gegen den Aufseher auflehnen und aus dem Vault ausbrechen. Und mit dieser Gruppe erkennt er halt, okay, das hat überhaupt keinen Sinn, in den Vault zurückzukehren. Hier gibt's noch mehr Leute, mit denen ich vielleicht ein ganz anderes Leben beginnen kann. Und er ist halt der Anführer dieser Gruppe. Und dann legt er seinen Vault-Anzug ab. Das ist halt total krasses Symbol quasi, dass er seine Vergangenheit hinter sich lässt und begibt sich auf den Weg in Richtung Norden. Und wenn man Fallout 1 gespielt hat, weiß man auch, dass die Map von Fallout 1 relativ weit im Norden beginnt und auch der Vault 13 natürlich ganz da oben ist. Das heißt, der Vault Dweller verlässt die Map aus Fallout 1 und so baut sich nämlich auch die Map aus Fallout 2 zusammen, denn da haben wir auch einen großen Bereich wieder in der Republik Neukalifornien quasi, in dem Commonwealth. Und das ist einfach, als hätten sie die Map an das obere Ende von Fallout 1 gesetzt. Die ist nochmal ein bisschen größer, aber wenn man die ganze Map erkundet hat, findet man auch viele Orte aus Fallout 1 wieder. Auf jeden Fall macht er sich mit seiner kleinen Gruppe auf und sucht ein neues Zuhause quasi und wandert mit seinen Gefolgsleuten Richtung Norden, also die Westküste der USA, wandert er mit seiner Gruppe hoch und hoch und hoch und nahe der kalifornischen Küste in so eine Gebirgsregion gründet er dann das Dorf Arroyo.
Wobei man sie, also wir kommen da gleich zu, aber ich finde halt dieses Mindset schon krass, ne? Also er wird losgeschickt, hol mal den Chip, hat er den Wasserchip geholt, er rettet damit seinen gesamten Wohl, also das, was er kennt, wo er aufgewachsen ist, was er, ne, groß ist und so, wird dort auch als Held gefeiert und dann kommt so ein, nee, also toll gemacht, aber verpiss dich jetzt mal. Und dann quasi verloren und verlassen, da so ein bisschen rumzuhängen und nicht zu sagen, ja, okay, Leute, dann fickt euch, dann gehe ich halt nach Shady Sands. Ich meine, ne?
Ja, so.
ist halt schon auch gut.
Ja, aber er ist auch so lost, ne? Er hängt da an den Bergen ab und denkt sich, fuck, was mache ich denn jetzt? So, ne?
Ja, genau, also war aber voll verständlich.
Ja, absolut. Ja, was ist denn Arroyo?
Ja, Arroyo ist dann ja quasi die neue Heimat, die sie bauen, ne? Und erinnert einen ein bisschen an so ein Stammesdorf. Und man kommt erst, also im Spiel ist dieses Dorf ja schon echt alt, ne? Also gegründet wurde, haben sie das dann 5 Jahre, nachdem der Meister vernichtet wurde, also 2176 am 18. August, haben sie das Dorf gegründet und erbaut. Und da ihnen natürlich technologisch viel fehlte, hat es natürlich so ein bisschen die Optik von Naturvölkern. Also du hast viele Hütten aus Fell, aus Lehm und so weiter und so fort. Also hat schon tatsächlich viel mit Urvölkern zu tun in Amerika, was jetzt klimabedingt auch gar nicht so schlimm ist. Also ich meine, wir sprechen da immer noch von Kalifornien und nicht von minus 18 Grad im Hochsommer. Ist viel Land, also Landwirtschaft in Anführungsstrichen, was so geht, viel Jagen, viel Sammeln, also wirklich auch hier wieder von dem, was man dort so erlebt, echt zurück auf die Basis. Und jetzt kommt das, was ich im Spiel auch so lustig fand. Jetzt haben sie einen Tempel gebaut für den Vault Dweller, weil der natürlich, ne, klar, er hat das gegründet und eine neue Zivilisation und laut der Fallout-Bibel wurde das auch auf Überresten von Gebäuden erbaut, die schon da waren, wie zum Beispiel ein Museum und eine Kirche und so weiter. Trotzdem muss man sich jetzt vor Augen führen, wie viel Zeit vergeht, bis Fallout 2 anfängt? Wann war das noch?
Das sind ungefähr 3 Generationen.
Das sind 3 Generationen.
Du spielst ja die Enkeltochter vom Vault Dweller, beziehungsweise den Enkelsohn vom
Vault Dweller. Ja, stimmt, genau. Jetzt darf man sich nicht, da sind 3 Generationen zwischen. Der Vault Dweller war ja, je nachdem, wie ihr ihn gespielt habt, kann denn relativ jung gewesen sein, oder, aber nehmen wir mal so Mittelalter.
Er war zwischen 16 und 35. Okay. Also so erstellst du dir deinen Charakter.
Genau. Also nehmen wir mal die goldene Mitte, irgendwo so Mitte 20er, ne, quietschfidel, gut drauf. 3 Generationen später. Natürlich sehen wir jetzt die Tochter und sehen, okay, die Generationen sind lang oder halten sich echt nicht gut. Aber die bauen einen Tempel. Und dieser Tempel erinnert eher an, ja, weiß ich nicht, also als ich da durch bin, fand ich schon krass. Also das ist quasi die von der Größe her so die Pyramiden von Gizeh, aber als Takeshis Castle.
Ja, absolut. Diese automatischen Türen und so. Das erinnert alles mehr an Indiana Jones. So.
Ja, nee, vor allem darf man ja nicht vergessen, dieser Tempel wird ja nicht einfach nur erbaut, sondern der hat ja einen Sinn. Da kommen wir, glaube ich, nochmal drauf, ne? Wofür der da ist. Aber ich finde es einfach so krass, dass der ja einfach nur der ist ja erbaut worden, damit du da drin quasi ein Mann Takeshi Castle spielen kannst. Und wenn du rauskommst am Ende, ja, dann bist du würdig.
Ja, auf jeden Fall. Und aber der Vault Dweller, ich weiß gar nicht, ob der da gelebt hat, da glaube ich nicht drin, aber das ist schon, also das ist schon ganz schön wack, sag ich mal. Also das haben auch die Entwickler mal gesagt, dass dieses Tutorial, was du da drin absolvierst, eher auf Drängen des Publishers entstanden ist. Sonst hätten die das anders gemacht, weil das wirkt schon arg deplatziert.
Ja, voll. Also vor allem musst du dir vorstellen, das ist eine sich neu gegründete Zivilisation. Das alleine ist ja schon hart. Die kommen aber aus einem Vault, wo ihnen alles vorgesetzt wurde. Also ist ja jetzt nicht so, dass die da drin jagen mussten im Vault und deswegen so, hey, da drüben dieses Red-Mammut, die Red-Ameisen da drüben zu jagen oder die Red-Scorpions, damit wir da uns irgendwie Fleisch rausholen können. Das ist das Einfachste. Also das haben wir jede Woche gemacht. Sondern auch die kamen ja in eine neue Welt und hatten viel zu tun. Und jetzt hast du quasi 2 Generationen Zeit, um zu sagen, Ey, das war so ein geiler Typ und jetzt bauen wir hier einen Tempel hin, ne? Vergiss Las Vegas.
Ja, ich bin mir nicht sicher,
ob das von Arroyo, Baby.
Ob das zu seinen Lebzeiten noch passiert ist, aber ja, das finde ich auch. Also ja, ich habe immer gedacht, Mann, das wirkt einfach komplett aus dieser Welt gerissen. Also auch diese Pyramiden einfach. Also das ist ja, wenn das jetzt wirklich irgendwie ein Naturkundemuseum wäre und in irgendeiner Abteilung über amerikanische Urvölker haben sie diese Anlage gebaut, wäre das ja noch irgendwie plausibel. Aber ja,
logisch. Halt oder wenn das Ganze in Südamerika spielen würde und du sagst so, ey, guck mal, wir haben hier so einen Aztekentempel gefunden. Ja. Lass mal, hier kloppen wir die Wand raus und da bauen wir zwei Falltüren ein. Und
ja.
Dann aber könnte ich noch sagen, okay.
Diese automatischen Türen da drin, also völlig, naja, es ist Fallout, es ist okay, aber ich bin froh, dass sie sowas nicht nochmal aufgegriffen haben.
Richtig, aber ne, nur um das nochmal so ein bisschen zu machen, natürlich als Kultstätte für den World-Dweller, weil der natürlich, das ist ja ihr Held, das ist ne das Symbol für die neue Hoffnung und so weiter. Und jetzt passiert Folgendes, und zwar kommt 2241 die große Dürre. Wir sprechen jetzt von einer großen Trockenheit und von nichts anderem. Und da natürlich Lebensmittelknappheit und sowas so damit reinfällt. Und da beginnt dann quasi für uns so ein bisschen das Spiel, ne? Aber woher wissen wir das denn tatsächlich? Also, ich bin jetzt ehrlich, ich habe das Teil 2 angemacht und habe dann viele dieser Infos, die ich dann für diese Folge recherchiert habe, so nicht gefunden.
Wie? Tilly,
woher,
aus dem Spiel raus?
Aus dem Spiel raus hab ich viel von dem nicht mitbekommen.
Das ist wohl wahr.
Ne? Also rein in, wie gesagt, ich habe mir die ja über Steam wiedergekauft. Ja, im ersten Teil stand ich da, oh Gott, wie bediene ich diese Geschichte? Und hier war so ein bisschen so, ja, okay, jetzt spricht hier eine mit mir. Hm. Ja, Kelly, woher haben wir das denn alles?
Ja, der Vault-Trailer vom ersten Teil, unser großer Held hat auf Drängen der anderen Arroyaner, würde ich sie mal nennen, seine Geschichte niedergeschrieben und uns hinterlassen. Wo er das Ganze erklärt, was erstmal seine Geschichte, die wir auch in Fallout 1 erleben und was danach passiert. Also klar, wir haben jetzt Fallout 1 ziemlich stark besprochen, also besonders ihr zwei. Aktuell bis jetzt. Aber die Sache ist die, man kann sich ja viel entscheiden in Fallout. Ich meine, die Fallout-Spiele leben davon, dass man Entscheidungen treffen kann. Aber im Prinzip haben sie über diese Memoiren des Vault-Dwellers im Prinzip die Punkte festgeschrieben, die wirklich Kanon sind. Also die Sachen mit Shady Sands, dass er auf Tendi und, oh Gott, wie nennt man den? Aradesh?
Aradesh, ja.
Aradesh. Ich muss immer an die Sprache von Star Wars denken. Die klingt ähnlich.
Ja.
Und Ian trifft und wie er dann weitergeht und Dogmeat findet und also die Geschichten und auch, dass er in Necropolis ihn dann auch wieder verliert, aber dafür den Chip findet, den er ja sucht, den ominösen Wasserchip.
Ich finde das vor allen Dingen witzig, dass er beschreibt, wie Ian von einem Supermutanten mit Flammenwerfer gegrillt wird. Und das genau der Supermutant, den ich in der letzten Folge beschrieben habe und an dem ich mich vorbeigeschlichen habe, weil ich einfach gegen den nicht ankam mit seinem Flammenwerfer. Es muss der gewesen sein.
Es kann nur der gewesen sein. Und ich finde, er schreibt auch das sehr schön. Er hat sehr viel, auch so ein bisschen Witz dahinter, so ein bisschen Sarkasmus auch. Ich finde, also es lohnt sich, das sich mal durchzulesen. Gibt's auf im Fallout-Wiki gibt's die kompletten Memoiren nochmal zum Nachlesen. Kann man nur empfehlen.
Also tatsächlich war der Vault-Dweller nicht nur ein toller Abenteurer und ein Held natürlich, sondern anscheinend auch ein echt guter Autor.
Der konnte alles. Aber in den Memoiren wirkt er auch immer so ein bisschen genervt, finde ich, dass er das überhaupt schreiben muss.
Ja, er hat da gar keinen Bock drauf. Das auch wie es anfängt, so ja, hier, der Wasserchip ist kaputt und einer musste rausgehen. Da haben sie alle zusammen geholt, die vom Alter her passen. Und er war natürlich derjenige, der den kurzen gezogen hat.
Ja, super, ey. Und wie war das damals aufbereitet? Wie ist man an diese Memoiren gekommen, Kelly?
Ja, wie schon gesagt, er wurde halt gedrängt, das mal aufzuschreiben, was passiert ist. Und er hatte eigentlich da keine Lust drauf. Ja. Das schreibt er auch in seinen Memoiren ganz am Anfang.
Und das Ganze finden wir im Fallout 2 Handbuch. Also.
Das ist halt das Krasse daran, ne? Man hat das früher. Also du hattest quasi auf der Rückfahrt von Mediamarkt richtig was zu tun.
War Mediamarkt schon Ding in den 90ern? Das Spiel ist ja von 98. Gab's also, ich weiß das gar nicht.
Aber ehrlich gesagt. Gab's Mediamarkt da noch nicht?
Ah, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Ich weiß auch gerade nicht, welche Krisen es damals
Kelly, du erzählst mal ein bisschen was über das Fallout 2 Handbuch und ich recherchiere mal ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall sind halt dann die ganzen Ereignisse runtergeschrieben, die wirklich dann passiert sind. Unter anderem dann auch die Sache mit, als er dann auf dem Vault rausgeschmissen wurde und durch die Gegend zieht und dann halt gefunden wurde. Oder dass halt Leute nachgekommen sind und dass die halt immer noch mal Leute geschickt haben, um zu gucken, ob noch mehr Leute aus dem Vault rausgegangen sind und ihm halt mehr oder weniger nachgeeifert haben, das, was ja eigentlich der Uwe sie ja verhindern wollte. Und er hat denen dann halt alles beibringen müssen. Das, was er halt selber jetzt über die Spanne von Fallout 1 gelernt hat, weil er war am Ende auch einsam, weil er alle Freunde verloren über die Zeit, das schreibt er auch. Da war er ganz froh, dass es halt ein paar Nachahmer gab, die ihm dann gefolgt sind. Und ja, er hat denen halt dann alles beigebracht vom Überleben, weil genauso wie er waren die halt dann auch ein bisschen aufgeschmissen in der Außenwelt als Vault-Dweller.
Ja, und das ist auch klar, dass man dann so eine Messias-artige Rolle einnimmt, so, ne?
Und aber auch hier wieder krass. Ich meine, wir sprechen hier von 150 Tagen, wenn man, na, vielleicht 250, wenn man sich die Verlängerung für ein paar tausend Kronen gegönnt hat. Dass der in diesen 250 Tagen so viel Wissen sich angeeignet hat, was ja okay ist, aber dass halt alle anderen so wenig Wissen über das Leben in der Natur und so haben, dass er halt so. Ja, also, das darf fast besser nicht an, das ist giftig. Echt?
Ja, aber was ich auch noch. Ja, ja, stimmt.
Ganz am Anfang, die er begegnet ist, da war auch so, was? Riesenratten?
Obwohl, da finde ich krass, dass die noch nicht vorher im Vault mal so vereinzelt aufgetaucht sind. Weil dieses Kakerlaken-Problem hatten die ja auch zum Beispiel im Vault.
Ja, aber vielleicht haben sie das Rattenproblem vorher beim Bau gelöst. Weil wir wissen ja, Kakerlaken kommen überall rein.
Ja, das stimmt. Und wir sind damals halt an diese Memoiren gekommen, also wenn man sich das Spiel 98 gekauft hat, weil das im Prinzip der Einleitungstext fürs Handbuch war. Also wie bei Fallout 1 ja dieser Vault-Dweller Survival Guide, waren es in Teil 2 die Memoiren und das ganze Handbuch ist wieder mal super schön aufgemacht. Also was in Teil 1 halt gab es ja auch einfach dann so, wurde ja auch so Werbung gemacht für andere Publikationen von Vault-Tec, zum Beispiel, wenn es gar keinen Atomkrieg gibt, sondern eine Überflutung und sowas finde ich mega stark. Also, dass dann das Vault-Tec auch auf andere Katastrophen laut der damaligen Lore vorbereitet war. Und so haben wir Teil 2 das Ganze halt eher rustikal aufgemacht mit diesen wunderschönen Memoiren.
Was ich auch noch da erwähnen sollte, ist halt, dass er auch schreibt, dass er es sehr bereut hat mit den Händlern, die das Wasser bringen, wo man sich ja im Spiel so ein bisschen im Prinzip Zeit mitkaufen kann, ist da auch ein wichtiger Punkt, dass er das gemacht hat, weil dadurch wussten die Leute, wo der Vault ist. Das nennt er nochmal so als Anreiz für den Overseer, ihn halt dann draußen zu lassen und halt den Vault komplett zu verschließen, um halt die Leute zu schützen. Weil er hat es auch bereut, weil er gesehen hat, was aus Vault 15 geworden ist, wo die Leute halt wussten, wo der Vault ist.
Ja.
Und er ja komplett zerstört war, von Raidern voll und überwuchert und sowas. Das wollte halt nicht, dass seiner Familie das auch passiert im Vault.
Ja. Und ich finde, diese ganzen Memoiren lesen sich halt so ein bisschen, als wenn irgendwer wirklich Fallout 1 nochmal durchgespielt hat. Und so, das wie er es halt gespielt hat, aufgeschrieben hat.
Ja, stimmt.
Weil sind wir ehrlich? Die
Szene mit halt ein bisschen was glatt, ne?
Ja, genau. Also sind wir mal ehrlich, wie du ja sagst, naja, hey, ich bin an dem Typen einfach vorbeigeschlichen, da ist keiner gestorben. Okay, vielleicht ist bei ihm Ian gestorben. Bei mir kam Ian gar nicht so weit, weil Ian in diesem Skalds-Lager schon verreckt ist.
Die Regel des Ödlands.
Ne, also von daher, aber es liest sich einfach ziemlich cool, weil du so merkst, okay, da sind so Kleinigkeiten drin. Das hat jemand geschrieben, der halt sich mit dem ersten Teil zumindest stark befasst hat. Ja, aber, das waren
die gleichen Leute, ne?
Ja, ja, natürlich. Aber auch wollte, dass so gewisse Sachen, wie zum Beispiel, ne, ich habe die dann losgeschickt und habe das Wasser geholt. Wenn man mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, also du hast mehr als genug Zeit für den ganzen Bullshit.
Ja, also ich habe wie bei meinem Meisterschuldurchgang von Fallout 1 habe ich die Wassergilde voll ignoriert einfach. Ich habe das einfach gar nicht gemacht mit denen.
So, und dann wäre halt schwierig zu sagen, so ja, aber das könnte halt auch ein guter Grund sein, mich rauszuschmeißen, weil ich habe die Position des Walls verraten, so ein Dreiviertel der Spieler denken so,
warum? Hä? Nee, aber ich finde das auch total gut. Und das ist ja auch, Fallout 1 und 2 sind ja auch so ein Unikum in der Reihe, weil die tatsächlich ja direkt aufeinander aufbauen und die Story so arg verknüpft ist. Und das hast du ja bei Fallout nie wieder. Die ganzen Spiele, die dann auch in der Ego-Perspektive und so rauskommen, sind ja alle mehr so Sandbox-Games. Du hast immer einen Bereich, in dem du schalten und walten kannst, wie du willst. Und da halten sie sich ja auch dann in Folgespielen immer sehr bedeckt über den Kanon. Also da ist ja dann jetzt die Serie zum Beispiel sehr, sehr spannend in New Vegas, welches Ende sie zum Beispiel wählen, worauf bauen sie da auf und so. Das finde ich auch.
Obwohl gesagt wurde, wenn ich mich recht entsinne würde, zu den Serienmachern damals gesagt, wir lassen den Kanon in Ruhe, wir wollen da selber dran schrauben. Und jetzt gehen sie halt voll nach New Vegas und jetzt müssen sie irgendwas kanonisieren.
Irgendwas müssen
sie ja irgendein Ende kanonisieren.
Ja, obwohl ja auch aus Sicht von der TV-Serie New Vegas das Spiel schon relativ lange her ist, ne?
Ja.
Ja. Und stimmt. Da ist ja auch schon richtig Zeit vergangen.
Ja, das ich glaube so viel
Zeit auch
gar nicht.
Ich recherchiere das wieder mal. Und, du machst einfach mal weiter.
Aber auch da haben wir halt wieder, ne?
Also Saturn gibt es übrigens seit 1963. Und
ja, wir sprachen vom Mediamarkt.
Ja, Saturn, Mediamarkt ist ja noch.
Ja, weiß ich.
Also 1961 Saturn, 1963 Mediamarkt.
Alles klar.
Gibt's schon ein paar Tage. Ja, damals gab es da aber noch keine Videospiele.
Dann lag ich da ja nicht ganz verkehrt. Dann haben wir uns halt eine CD geholt und dabei zufällig das Handout gefunden. aber auch da wieder, ich finde halt dieses Detail so schön, dass man da so eine Story nochmal vorweg gepackt hat. Ich meine, hätte man nicht müssen, aber ne, ein Handout rein, dann eine schöne Story zugeschrieben, um halt so die beiden Storystränge nochmal richtig miteinander zu verknüpfen, um zu sagen, so, ey, guck mal hier, das und das, so ist es, auch auf eine sehr humoristische Art und Weise. Und da halt dann aber auch so wirklich bis zum, guck mal, und deswegen passiert das jetzt zu machen, ne, weil die Memoiren gehen ja tatsächlich, ja, bis zu einem bestimmten Ereignis ist der Kram ja aufgeschrieben.
Ja, bis zum Ende. Am Ende schreibt er dann halt, ja, da habe ich halt ein schönes Leben gehabt mit meiner Familie und seiner. Also es ist tatsächlich sehr vage gehalten in den Memoiren, welches Geschlecht der Walltreller hat. Aber ihr habt mich ja schon aufgeklärt, es gibt eine Statue, die zeigt, dass es ein Mann sein muss.
Und ja, also ganz klar, männliche Player-Model aus Teil 1 und 2 ist diese Statue. Da ist das ja ziemlich sicher. Und ja, weil zum Beispiel seine Frau Pat, also es wird auch erwähnt, dass er eine Frau hatte. Das ist ja auch ein Name, den könntest du ja für beides anwenden.
Also ja, und es wird nicht als Frau bezeichnet. Die
genau.
Schreiben das so ein bisschen
genau. Ja.
Geschickt.
Ja. Aber dennoch steht ja diese Statue. Ich meine, es kann ja auch sein, dass die von der NCA einfach diese Legenden um diesen Mann, der da dann auch schon, das ist ja schon etliche Jahre her, das einfach so stricken, dass sie sich überlegen, dass das ein Mann war, aber das ist, vielleicht wissen sie es ja gar nicht.
Weil seine Tochter da nicht noch sitzt.
Ja, vielleicht haben, die sind ja auch ziemlich, seine Tochter, also klar, die Tochter von Aratesh oder wie der heißt, ne?
Ja.
Die hat ihn natürlich getroffen. Ja, es ist schon ziemlich sicher, dass es ein Mann war. Finde ich ein bisschen lame.
Also passt ja, wenn wir ganz ehrlich sind, auch so zu dem Zeitgeist damals. Ne? Also ich meine, wir wissen, das Spiel ist Mitte 90er rausgekommen. Da müssen wir jetzt nicht lange drum rumreden. Trotzdem finde ich es schön, dass das so vage gehalten wird, wie du es ja auch schon sagtest, Kelly. Das ist einfach, es wäre beides möglich. Ne? So.
Ja.
Und ich muss schon für also es gibt, da gab schon damals viele Spiele, wo du wählen konntest, aber ich finde es halt immer gut, wenn man halt wirklich dann auch besonders bei so Rollenspielen, wo es wirklich darum geht, eine Rolle zu spielen, auch wirklich sein Geschlecht wählen kann.
Als ein Teil davon. Ja, das stimmt. Übrigens, du hattest recht, die Serie spielt gerade mal 15 Jahre nach New Vegas.
Ja, ich war der Meinung, es war nicht viel auseinander.
Krass, das ist wirklich arschdicht dran, ne?
Ja.
Ja. Das war mir so nicht klar. Hier mal kurz von drei Generationen zwischen dem ersten und dem zweiten Spiel sprechen. Ist das quasi, es spielt direkt im Anschluss.
Auf jeden Fall. Und die Serie spielt auch gerade mal 9 Jahre nach Fallout 4. Also das wusste ich gar nicht, dass es so eng daran gesiedelt ist. Ich dachte immer durch Fallout 1 und Fallout 2, dass die Timeline immer so sehr weit auseinander liegt. Aber das ist ja natürlich Quatsch. Ah, wieder was gelernt.
Was man auch sagen muss, ich glaube, ich weiß nicht, wie weit du mit den neueren Spielen bist. In Fallout 4 zum Beispiel kannst du einen Companion bekommen, den du in Fallout 3 schon begegnest. Er ist aber noch ein Kind.
Okay, ja, das ist nice. Ja, bei Supermutanten und so wurde das ja tatsächlich öfter mal gemacht oder bei Ghoulen, aber ja, das ist, finde ich, abgefahren. Cool. Das ist also, wir sind echt gespannt auf die zweite Staffel von Fallout. Aber ja, zurück zu unserer kleinen Geschichte hier.
Jetzt gibt's ja dieses Mysterium um den Vault Dweller, denn am 16. Januar 2208 ist er ja plötzlich weg.
Ja.
Wie weg?
Ja, der ist tatsächlich weg, denn wie ich eben schon erwähnt habe, der Dweller verliebt sich in eine Bewohnerin von Arroyo namens Pat und die beiden führen diese Gemeinschaft im Prinzip von Anfang an und sind da sozusagen die Bürgermeister oder Gouverneure. Und 2188 bekommen sie eine Tochter. Das ist die Dorfälteste aus Fallout 2. So. Und Pat verstirbt dann. Und das bricht dem Vault Dweller wirklich das Herz. Und er sieht nicht mehr wirklich, was das mit dieser Sesshaftigkeit soll. Also lässt er seine Tochter alleine zurück und verschwindet. Vater des Jahres.
Schön. So, guck mal, und dann habe ich mit den Leuten hier eine Zivilisation aufgebaut. Und oh nee, schon irgendwie scheiße.
Ja. Ist dann halt abgehauen. Aber auch wo seine Tochter auch schon in einem höheren Alter war, ne? Also hätte sie nicht als Kind zurückgelassen.
Also er war schon recht alt, als er abgezogen ist.
Muss, auf jeden Fall. Also das ist sowieso immer, wo ich mich frage. Auch, da kommen wir später zu. Aber Tandy, die ja in Fallout 1 schon eine erwachsene Frau ist quasi, dass die immer noch lebt in Fallout 2, finde ich ein bisschen... Also ja, alles gut, aber also dass man im Ödland so alt wird, cool. Ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ja, und so...
So alt?
Tandy, wenn du die triffst in Shady Sands, die ist wirklich sehr, sehr alt.
Okay.
Das ist schon fast eine Mumie.
Tandy? Ist das nicht dieses junge Mädchen?
Ja, die wird ja dann Präsidentin der NCR.
Ach so, ja. Also die triffst du dann später nochmal wieder.
Genau, die gründet die New California Republic und ist da die Präsidentin in Shady
Sands. Ja. Ich war gerade gedanklich dabei, dass die ja in Fallout 1 und dann, also da ist.
Ja, genau.
Und da sagst du dann ja, ist schon erwachsen. Voll alt.
Da ist sie schon erwachsen.
Aber also selbst wenn wir ihr zugute halten, dass sie vielleicht älter aussieht, als sie ist, aber...
Die muss in Fallout 2 ungefähr 100 sein, glaube ich. Also Fallout 2 spielt 80 Jahre nach Fallout 1.
Aber du weißt doch, geräuchert und radioaktiv verstrahlt hält sich am besten.
Ja, auf jeden Fall. Genau, und das ist im Prinzip einmal kurz der Abriss. Was wurde eigentlich aus dem Vault Dweller? Und wie fängt Fallout 2 eigentlich an? Dann haben wir, dann haben wir nämlich in der letzten Folge, wo wir die Story wieder besprechen, haben wir so Orte, brauchen wir nur einmal einen Querverweis machen und dann können wir schon weiter.
Ha. Das. Und dann alle, die jetzt gemeckert haben, dass wir in der letzten Folge nicht auf das noch eingegangen sind, Anfang Staffel 2, ne?
Take that. Was ist das für ein Übergang?
Oh, schade, dass wir keine Playlist haben.
Ja.
Dass wir jetzt.
Das wäre noch besserer Übergang gewesen. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt alle Kelly schön begrüßt. Wir sprechen da ganz viel im Discord drüber. Gebt uns gerne Feedback. Und was erwartet uns denn in der nächsten fulminanten Episode, nämlich Episode 12, Kelly? Was kommt denn da auf uns zu?
Oh ja, das wird auch spannend. Einmal kurz in die Notizen geschaut, sagt mir, wir haben die einmal die Enklave, einmal die Todeskrallen oder Deathclaws. Wir müssen uns auch irgendwann entscheiden, welche Begriffe wir benutzen, weil ich bin auch so jemand, ich kenne beide Begriffe, aber manchmal benutzt man den einen, manchmal den anderen.
Da haben wir uns intern entschieden, wir wollen die Zuhörer verwirren, wir benutzen beides.
Ja. Wir benutzen beides.
Und auch wenn es gar nicht dazu passt, also wir werfen zum Beispiel, wenn wir über das, den letzten Punkt sprechen, auch plötzlich mal nochmal ein Klave rein. Passt ja gar nicht dazu, aber...
Absolut, die Leute können froh sein, dass wir keinen Game of Thrones Podcast machen.
Und da ja, bei uns würden noch ständig andere sterben an der gleichen Stelle.
Ja, das würde nicht, gar nicht genau.
Nicht zu vergessen, die NCA ist im Deutschen die RNK.
Alter, das ist im Wiki ganz, ganz furchtbar.
Ja.
Das verwirrt mich immer wieder. Ich denke, wer hat da? Und ich klicke den auch immer wieder an und dann immer so, ah ja, klar.
Republik Neukalifornien.
Ja,
okay.
Ja, das ist wirklich furchtbar.
Und dann nicht zu vergessen, Navarro habe ich hier noch stehen.
Genau, das ist im Prinzip in Fallout 2 eng verknüpft mit der Enklave. Das kann man nochmal eben abreißen. Aber im Prinzip geht es um die Enklave und Deathclaws, weil die auch miteinander verknüpft sind in Fallout 2.
Ja, ich finde das total spannend. Also wenn man an Fallout denkt, denkt man auch viel an Deathclaws, aber die kamen in Fallout 1 gar nicht vor.
Doch.
Doch.
Die sind im Boneyard, terrorisieren sie da die Bewohner von L.A.
Ja, Mann.
Da sind das ja aber noch diese Furry Deathclaws, die haben ja ein sehr dichtes Fell und sind noch nicht diese, da gab es auch noch gar nicht so viel Lore um die. In Fallout 1 überhaupt nicht, glaube ich. Und in Fallout 2 ist das ja dieser eng mit der Enklave verknüpfte Lore, aber dass das so mutierte Reptilien sind, das ist alles, das kommt alles erst in Fallout 3, New Vegas und in Fallout 4 gibt es dann auch diese Gator Claws, ne?
Ja.
Ja, es wird, ja,
das
wird
halt nochmal deutlich.
Das ist nochmal was ganz anderes, aber auf jeden Fall, die entwickeln sich in eine ganz andere Richtung nach den beiden Grundspielen.
Es geht halt nochmal eine andere Tiefe rein.
Absolut. Und Fallout 2 erwarten uns auch sprechende Deathclaws, aber dazu in anderer Folge mehr. Genau. Und ja.
Ihr habt jetzt das große Vergnügen, euch jetzt drei alte Männer beim Quatschen über Fallout anzuhören.
Oh, vor allen Dingen über das Fallout Tabletop. Das wird so richtig, richtig hölzern. Aber ich kann schon sagen, es ist ein cooles Interview geworden.
Ja, viel Spaß damit. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörern fürs Zuhören, weil wofür auch sonst. War mir mal wieder ein inneres Blumenpflücken.
Absolut. Vielen Dank, Kelly, dass du jetzt dabei bist, dass du uns hier direkt geehrt
freut
hast.
Freut mich. Ja, muss noch ein bisschen üben, aber...
Ach, alles gut.
Ach, da kommt man so schnell rein.
Wir sind ja auch zwei alte Hasen.
Ja.
Da kommt man ganz schnell rein, auf jeden Fall. Ganz, ganz super gemacht, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und lasst euch überraschen, welches Duo euch dann in Folge 12 begrüßt.
Ja, ich freue mich, dass es wieder losgeht. Und...
Auf jeden Fall.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, ciao.
Tschüssi.
Analoges Ödland.
Was war denn das für eine erste Folge? Aber nur bis jetzt. Denn ich habe mir den lieben Oliver und den lieben Sven eingeladen und wir wollen ein bisschen über das Fallout Wasteland Warfare Tabletop und deren beiden tollen Projekte quatschen. Welche meiner Meinung nach echt die deutsche Tabletop, die deutsche Fallout-Community echt bereichern. Hallo Sven.
Ja, hallo Andy.
Hallo Oliver.
Ich grüße dich, servus, hi.
Schön, dass ihr da seid. Also mega, mega cool und dass wir wirklich unsere erste Folge gleich mit so einem hochkarätigen Interview erweitern. Denn ja, ihr macht ganz schön viel für die deutsche Fallout-Tabletop-Community. Stellt euch doch einfach mal vor. Sven, willst du anfangen? Sag mal ein bisschen was zu dir. Was hat dich so zu Fallout gebracht?
Ich bin der Sven. Was mich zu Fallout gebracht hat, streng genommen Fallout 1 als Computerspiel, aber das zählt, glaube ich, nicht, weil ich als kleiner Bub das mal gespielt habe und dann lange, lange Zeit weder was mit Computerspielen zu tun hatte, noch was mit Tabletop in der Richtung. Und ich glaube so... Ja, 2018, Kinder werden langsam groß, man sucht dann was, was man so ein bisschen nostalgiemäßig gemacht hatte und dann kam dann auch Tabletop dann wieder in den Fokus und dann auch Fallout und insbesondere Fallout dann auch später zur Corona-Zeit für, weil es ja auch eine Solo-Play-Komponente hatte. Aha. Ja, und so bin ich dann quasi auf die Community von Olli gestoßen. Hab mich da mehr oder weniger reingearbeitet.
Ja, aber krass. Ich sag mal, 2018 war das Tabletop ja auch noch gar nicht so alt, ne? Ich glaube, 2017 kam das raus, oder?
Ja, Ende 2017, glaube ich.
Ja.
2018, muss ich fairerweise dazu sagen, habe ich erstmal nur gelesen vom Tabletop. Ich habe vorher dann erstmal was anderes probiert. Freebooters Fate, falls es jemand kennt.
Klar.
Ich denke mal, so der ein oder andere
wird es wissen. Ja, die Table-Potties hier mit Fabian und so.
Garantiert,
ist ja, genau. Da auch immer großes Thema.
Ja, aber dann war ich dann ziemlich schnell dann spätestens 2020 dann richtig addicted to Fallout und ja, habe neben der Starterbox dann alles weitere dann gekauft.
Ja, geil. Super cool. Und ja, du hast schon erwähnt, du bist auf Ollis Community getroffen. Was hat denn das damit auf sich, lieber Oliver?
Ja, dann fange ich vielleicht an, wie ich zu Fallout gekommen bin, auch mit Fallout 1 damals. Ich glaube, da war ich 16 oder 17, wie das rauskam. Habe das natürlich gezockt, Fallout 2 gezockt, Jahre später dann Fallout 3 und New Vegas. Dann waren meine Zockerzeiten irgendwie vorbei. Aber was ich halt parallel immer gemacht habe, ist auch Tabletop gespielt. Habe sehr, sehr viel Herr der Ringe gespielt, habe da auch eine riesen Community aufgebaut in den letzten 10 Jahren oder vor 10 Jahren, so müsste man es richtig ausdrücken. Und ja, dann ist irgendwann die Familie dazwischen gekommen. Meine Frau hat mir offenbart, wir werden Eltern. Und dann wusste ich, meine Zeiten, wo ich riesige Armeen bemalen kann etc., sind vorbei. Ich habe noch ein bisschen Zeit, ein paar Miniaturen zu bemalen. Und dann habe ich mich nach einer Alternative umgesucht. Und just zu dem Zeitpunkt wurde Fallout angekündigt. Wir haben damals ja einen YouTube-Kanal auch betrieben, damals HTL World. Und ich habe mir da damals frech gedacht, ich schreibe die Firma Modifius einfach an. Und vielleicht schicken uns hier ein paar Promofiguren. Und dann war ich tatsächlich der erste YouTuber, der damals Promofiguren bekommen hat. Und habe die dann auch bemalt, habe das online gestellt und bin dann auch in das Playtesting von dem Spiel reingerutscht, ganz am Anfang. Und ja, habe dann schon quasi die Regeln ausprobiert vor dem offiziellen Launch. Und ab dem Zeitpunkt habe ich halt dann gesammelt. Und ich gehöre zu einer ganz geringen Anzahl an Personen, die echt sagen kann, sie hat alle Figuren, die je released wurden, weil ich halt auch alle Promo-Minis etc. haben. Und ich gehöre wahrscheinlich noch zu einer kleineren Menge, die dann auch noch alles bemalt haben.
Ja, das, und da wollte ich eigentlich auch direkt als nächstes drauf zu sprechen bekommen. Also seine Figuren sehen wirklich fantastisch aus, ne? Also ich finde das immer wieder ein Augenschmaus und dass man auch immer recht aktuell dann die neuesten Releases sozusagen von dir direkt bemalt auf Instagram sieht.
Ja, das hat damit zu tun, ich habe so ein Agreement mit meiner Partnerin, mit meiner Frau, dass ich so viele Figuren kaufen darf, wie ich will. Sie müssen aber alle bemalt sein.
Das ist also sehr vernünftig.
Absolut, das ist ein super Agreement, weil dann kann man immer Geld ausgeben, wenn man möchte, und kann dann auch immer die neuen Spielzeuge direkt anmalen und muss nicht auf den Pile of Shame gucken. Und momentan habe ich mit dem Svenny ein Riesenprojekt am Laufen. Wir bauen nämlich gerade einen Vault und der Svenny druckt, der ist so der absolute Druckprofi und schickt mir das dann rüber und ich bemale das, damit wir das dann später spielen können. Also aktuelles Projekt, einen Vault bauen. Ich glaube, ihr macht auch sowas, Andy, oder?
Ja, ja, ich bin auch gerade schon dabei. Ich habe auch gerade schon so einen Generatorraum gebaut. Steht aber gerade zu Hause in Hamburg, denn ich bin immer noch in meinem Hotel im beschaulichen Bayern. Und hier kann ich natürlich nur begrenzt Miniaturen mitnehmen und vor allen Dingen keine großen Geländestücke. Aber wir machen auch einen modularen Vault, wo man dann Gänge und Räume, wie man es gerade möchte, zusammenschieben kann. Und da bin ich auch schon hart dabei. Also wenn ich wieder zurück in Hamburg bin, dann geht's da auf jeden Fall auch deftig weiter. Aber man kann ja nicht nur Miniaturen auf deinem Instagram bewundern, sondern auch auf Svens Instagram, packe ich auch alles in die Shownotes, und auch auf Svens Blog. Was hat denn das damit auf sich?
Also du meinst den Wasteland Warfare Hub.
Ganz genau.
Den wir da das eingerichtet
ist ein Hub, was haben, anderes ja, als ein Blog?
Ja, ich sehe es eher nicht so als ein Blog, ja, auch wenn ich da hin und wieder oder ich versuche immer mindestens einmal im Monat einen Beitrag abzusetzen, um da halt immer irgendwie Leute up to date zu lassen. Aber das ist auch, ich sag jetzt mal, ein buntes Potpourri an ja, an Quellen, an Informationen, alles rund um das Tabletop zu Fallout, Wasteland Warfare beziehungsweise Fallout Factions. Also wir haben da Downloads, Community-getriebene Szenarien gibt's da, die kann man dann da runterladen, oder so Karten wie die Helden aus der Serie, Ja, die können dann, die gibt es so nicht von Modifius, die wurden dann erstellt, die kann man hier runterladen. Oder halt so Proxy-Listen jetzt für Fallout Factions, weil die Plastiksets auf sich warten lassen. Ja, und ansonsten gibt es eine riesige Galerie an bemalten Miniaturen, nicht nur von Olli, sondern auch von anderen Fans des Fallout-Spielsystems. Und halt auch Videos, Bemalvideos, eine Sammlung an YouTube-Links und so weiter und so fort. Und das bildet dann halt das ganze Hub dann. Ist nicht nur ein Blog. Ein Blog ist, glaube ich, der kleinste Teil, würde ich fast behaupten.
Ja, genau. Ja, da war ich mir mit der Definition, was da jetzt großartig an Kriterien erfüllt werden muss, damit es ein Blog ist, war ich mir jetzt nicht so sicher. Deswegen habe ich es immer so genannt. Auf die schöne Seite bin ich aber tatsächlich mal über den Discord gestoßen und ich finde auch, ey, ich finde den Hub super, ey. Da stolpert man so durch und entdeckt immer neue Sachen. Ich liebe sowas. Ne? Hat mich direkt an diese ganzen Community-Events von Warhammer 40.000 so erinnert, wo man immer, es gibt's ja auch immer noch hier, Ashes of Armageddon und diese ganze War of the Force Primarch-Nummer, das ist so ähnlich aufgebaut. Ne? Man klickt sich da immer weiter durch und findet immer neue spannende Artikel. Also stöber ich immer gerne drauf rum. Und ja, wie ich schon gesagt habe, das Ganze, da bin ich mal auf einem Discord drüber gestolpert. Und zwar ist das der Fallout Wasteland Warfare German Dach, glaube ich. Ne? Ist das die richtige Bezeichnung? Ja,
Fallout Tabletop Dach.
Dach.
In Klammern, also sehr sperrige Name in Klammern, dann Wasteland Warfare und Factions. Ja, also deutschsprachiger Discord, wir wollen niemanden ausschließen, deshalb, ne, deutschsprachig schließt auch unsere Freunde aus Österreich und Schweiz mit ein.
Ja, das finde ich sehr nett von dir, Sven, dass du das hast, dass ich auch eingeschlossen bin.
Natürlich, ich habe auch nur an dich gedacht, Olli. Nein, aber das ist ein Server, der lungerte schon länger rum. Den habe ich auch, glaube ich, nicht initiiert.
Ja, der kommt, der gehört ja irgendwann mir, aber ich habe halt von Discord gar keine Ahnung. Und wie das Svenny dann gemeint hat, er kennt sich aus, habe ich gesagt, da, alle Adminrechte, mach du. Ich bin nur Member, weil ich bin da jetzt auch nicht so technisch versiert wie der Svenny. Und deswegen betreut der Sven das und ich finde, er macht das total affengeil. Jetzt hat er ein neues Feature gerade implementiert. Das finde ich ja mega cool. Da kann man dann zum Beispiel, ich glaube, Hashtag Knight eingeben und dann wird die Profilkarte des Knights von der Brotherhood da, angezeigt. Und das finde ich halt schon mega cool. Das heißt, wenn man ad hoc was wissen will, hat er da einen Bot programmiert für den Discord und das ist schon echt cool.
Mega nice. Das klingt sehr, sehr sinnvoll. Ja, das ist auf jeden Fall, das habe ich, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge, in der letzten Staffel auch gesagt, dass wenn man sich wirklich auch mit dem Tabletop intensiver auseinandersetzen möchte, dass das auf jeden Fall die Adresse ist. Ne? Also unser kleiner Server mit der kleinen Wasteland Warfare Rubrik ist zum Reinschnuppern auf jeden Fall super. Bei euch geht's echt ans Eingemachte. Ne? Da werden echt, ja, die News sind top aktuell. Das ist richtig cool. Da bleibt man auf jeden Fall immer auf dem neuesten Stand. Und tatsächlich wird auch ziemlich ungeniert ja, kritisiert, gelobt, alles, was den Hersteller angeht, was die Releases angeht, das finde ich immer sehr, sehr schön, wenn so eine Community auch so ein bisschen abseits von so einem Herstellergeschleime funktioniert und Kritik da, wo sie angebracht ist, und das finde ich immer sehr, sehr erfrischend, wenn das auch funktioniert. Ne?
Ja, absolut. Also ich glaube, Modifius brennt für das Thema Fallout. Also da gibt es keine zwei Meinungen zu. Nichtsdestotrotz ist es halt nicht Games Workshop, die halt eine extreme Marktdurchdringung und Logistik im Hintergrund haben und man merkt halt einfach, die sind halt, ich will nicht sagen eine kleine Klitsche, die sind schon größer als eine kleine Klitsche, aber die vertreiben halt auch unterschiedliche Spiele, die haben ja ein Star Trek RPG, jetzt haben sie gerade ein neues Tabletop über Kickstarter gemacht, also da ist Fallout eines von vielen Systemen und dann läuft halt auch nicht immer alles rund, dann gibt's halt Delays, also jetzt zum Beispiel der die Fallout Factions Box letztes Jahr, also das zweite Spielsystem, das mehr auf dem PvP-Modus abzielt, das war insgesamt, glaube ich, 9 Monate verzögert, nur damit man so ein Gefühl bekommt. Wenn man länger dabei ist, dann ist man das gewöhnt, dann ist das auch überhaupt kein Stress oder so, aber man sollte es halt wissen, dass das durchaus passieren kann, dass es ein Delay gibt. Oder wie letztes Jahr die Serie rausgekommen sind, da haben sie uns überrascht mit Miniaturen zur Serie und die hätten dann am Tag X rauskommen sollen, waren aber dann irgendwie, Sven, ich glaube, 2 Monate verspätet oder so, gell?
Genau, also die kamen in Verspätung an. Es ist natürlich ärgerlich, Produktionsverspätungen, ich glaube, da macht auch Modifius, macht das ja auch nicht extra. Also es ist halt nur doppelt ärgerlich, wenn sie dann ein Regelbuch zu einem neuen Spielsystem rausbringen, aber die Sets dafür erst Monate später, ne, oder teilweise ein Jahr später. Und ist halt nicht so dolle, aber die Community hilft sich. Zum Beispiel der User Mac auf dem offiziellen Discord hat ja eine Proxy-Liste gemacht, wo man die bestehenden Resin-Figuren für Fallout Factions verwenden kann. Hat da also so ein Mapping hergestellt. Von daher versuchen wir das mit der kleinen, süßen Community, die wir hier haben, das Unvermögen von Modifius ein bisschen auszugleichen, sage ich jetzt mal so.
Ja, aber dafür ist Community auch da, ne? Und ich muss auch sagen, also ich lese da immer gerne mit und so, ne, aber besonders bei so Sachen wie Power Creep und sowas, wir spielen das halt auf eine ganz andere Art und Weise, denke ich dann immer, ne? Wir haben halt immer einen Game Master für unsere Kampagnen und da kommt sowas gar nicht so zum Tragen, ne? Alle haben Mords Spaß, aber wenn du so eine Art Schiedsrichter noch dabei hast, der hier und da nochmal so random Events einbaut und nee, du kannst nicht nur mit Bewegungsabzug da jetzt durchs Fenster hüpfen, du machst jetzt schön Agilitätstest, ne? Oder dein Kamerad hat gerade Feuer gefangen und du stehst daneben, dann guck mal auf Luck, ob du nicht auch Feuer fängst. So, also wir gehen da sehr narrativ durch, ne? Und da stolper ich über solche Sachen immer gar nicht, ne?
Absolut, also das ganze Spiel, du hast es, glaube ich, perfekt auf den Punkt gebracht. Also wir reden jetzt über Wasteland Warfare und nicht über Factions, ja?
Ja, ja,
right. Bei Wasteland Warfare, das ist ein Spiel, um eine Geschichte zu erzählen. Ja, man kann das kompetitiv spielen. Wir haben das ganz am Anfang, wo noch eine beschränkte Anzahl an Miniaturen draußen waren, haben wir auch 2 oder 3 Turniere veranstaltet, war auch sehr erfolgreich. Aber je mehr Modelle und je mehr Ausrüstung rauskam, desto schwieriger war das zu balancen. Und irgendwann haben wir gesagt, nee, das ist es nicht. Das ist nicht das Spiel, sondern es geht darum, sich mit den Jungs oder mit den Mädels, ist vollkommen in Ordnung, zu treffen und mit den Personen, die man mag, eine geile Zeit zu verbringen und, wie du richtig sagst, eine Story zu verleben. Und auch wir machen das super oft, dass wir so den narrativen Charakter in den Vordergrund stellen. Und ich glaube, da ist es auch spannend zu hören. Modifius hat ja gerade die 2. Edition angekündigt vor, ich glaube, einem Monat ungefähr. Und da wollen sie ja voll in diese Schiene reinpreschen. Das heißt, sie wollen nicht mehr die quasi dieses PvP. Das wird's möglicherweise auch geben, das wissen sie noch nicht so genau, aber das ist nicht der Fokus, sondern der Fokus ist ganz klar auf Solo-Play, wie das Svenny vorher gesagt hat, und dieses Kooperative. Also es gibt dann die Möglichkeit zu zweit, man züchtet sich einen Helden wie im Computerspiel, powert den total hoch und dann schickt man den gegen eine Myalurk Queen oder gegen eine Scorch-Bestie oder was auch immer und hofft dann halt einfach am Ende des Tages, dass das Ding überlebt hat, und wenn nicht, dann wird der Held begraben und es wird ein neuer Held gemacht, so ungefähr.
Ja, also das finde ich auch cool. Ich bin da echt gespannt, was da auf uns zukommt. Also die werden ja dieses Grundspielprinzip nicht aushebeln sozusagen. Also bei uns in der Kampagne ist es auch immer noch so, dass meistens One-on-One gespielt wird, aber dass der Spielmeister halt von sich gesteuerte Random-Encounter reinschickt. Gewisse Events passieren und in dem Moment, wo du einen Spielleiter als Organ in einem Spiel integriert hast, hast du da natürlich ganz andere Möglichkeiten, als wenn es wirklich rein der eine gegen den anderen geht. Ne? Ja, also ich bin total absolut gespannt, was da kommt und was wir als Community da auch daraus bauen dann für unsere eigenen Spiele, weil für mich ist Tabletop auch immer eine Art Gesellschaftsspiel, ne? Und lebt ja auch von der sozialen Interaktion, die man da am Spieltisch hat. Ne? War nie der große Kompetitiv-Fan, weder bei Fallout noch bei Warhammer oder so. Ne? Also da ging es mir immer mehr um coole Minis, geiles Gelände und irgendwie eine coole Geschichte und einen Mordspaß, den man da hat. Ne?
Genau, Spaß und vor allen Dingen auch coole Geschichten und auch, ne, du hast jetzt gerade den Meister oder die Meisterrolle angesprochen, die ist bei uns hin und wieder einfach so da, ne? Also es kommen dann so Situationen, an die ich mich erinnere, wo man sich verbündet, indem man Charisma-Test durchgeführt hat, ne? Und dann plötzlich standen dann halt 2 Gegner gegen einen und so weiter, und wir hatten schon echt schöne Situationen bei dem Spiel, weil dieses Spielsystem auch alles zugelassen hat, was ja narrativ geht, ne? Und sehr nah an der Computerspielvorlage arbeitet.
Ich finde auch, das ist eine sehr, sehr gute Adaption davon, ohne dass es zu bemüht wird, ne? Also es wirkt schon sehr eigenständig, aber trotzdem kannst du gut, sag ich mal, die Ödlande des Videospiels gut aufs Tabletop transportieren. Und ich mag dieses Spielprinzip einfach, ne? Ich liebe alles, was weggeht von 6-seitigen Würfeln, das ist durch jahrelanges Warhammer-Spielen bin ich da echt so ein bisschen, habe ich das so ein bisschen über. Und deswegen war ich da total positiv überrascht und dennoch mit Symbolen auf den Würfeln und so. Sowas liebe ich, ne? Und möglichst viele bunte Würfel. Da musste ich auch, da fand ich ein bisschen schade, dass sie jetzt, glaube ich, zwei Würfel streichen sie raus, ne? Das haben sie auch in den News gesprochen.
Ja, zwei Blut. Farben fallen weg.
Ja, genau. Und was ich bin ein riesen Fan von diesen Range-Rulern in den unterschiedlichen Farben. Also diese Lineale, die man hinlegt. Und die fallen wohl auch weg. Ja. Da war ich auch ganz enttäuscht, muss ich
ja,
sagen.
Das ist ja jetzt bei Kill Team in der neuen Edition, oder neu ist ja auch nicht mehr, aber in der aktuellen Edition. Das ist ja auch, was sie wieder weggenommen haben. Diese Symbole und damit verbundene Messstäbe. Ich finde das auch, wenn man in ein neues System reinkommt, erstmal ein bisschen sperrig, um sich dran zu gewöhnen. Aber wenn man in so ein System ein bisschen gespielt hat, finde ich das immer saugeil, so zu spielen mit diesen verschiedenen Farben und Markerlängen. Und das ist irgendwie, ja, ich finde auf lange Sicht, wenn man ein bisschen spielt, erleichtert das Spiel doch sehr, ne? Weil sich absolut. Da auch alle viel mehr drunter vorstellen können. Also ich finde, das ist ein schönes Spielinstrument. Naja, wir werden sehen, was da kommt. Also es war ja nicht das Einzige aus den News. Wir haben Haufen geile Minis für beide Spielsysteme. Und ja, was waren so eure Highlights aus den News, die jetzt gerade rauskamen?
Also ich fand am geilsten diese Miniatur, diese Krabbe da in diesem, keine Ahnung, ist das ein Voltec-Transporter oder so? Also die fand ich einfach mega geil. Die werde ich mir auf jeden Fall zulegen, um meine Sammlung von Großminiaturen etwas zu erweitern.
Mhm. Du hast auch gerade dieses Beast da bemalt, ne? Scorch Beast.
Genau, ich bin heute damit fertig geworden, genau, und habe es bemalt. Das ist aktuell das zweitgrößte Modell hinter Liberty Prime. Und also ich bin ja ein Freund offener Worte, Zusammenbau war ordentlich scheiße, also das hat nicht hundertprozentig gepasst, das ist ja oft so bei so großen Resin-Modellen, ich habe ja auch mal einen Smaug zusammengebaut oder so, da musst du halt dann wirklich auch schon ein bisschen Skill haben, dass du mit Green Stuff arbeiten kannst, das muss man ganz offen ansprechen, das ist da auch gewesen, aber sie haben auch eins rausgebracht, das hat der Svenny auch, den Liberty Prime. Das ist extremst passgenau, also da haben sie es richtig gut hingekriegt, jetzt bei der Scorched Beast Queen leider eher nicht. Liberty Prime ist halt auch ein mega geiles Modell. Also brauchen wir nicht drüber diskutieren. Eins von meinen zwei Lieblingsmodellen, neben dem Courier. Also die finde ich am besten, die zwei Modelle.
Ja, nice. Sven, was ist so dein Lieblingsmodell aus dem Release und auch aus dem Tabletop allgemein?
Ja, aus dem jetzt Wave 11, was die gemacht haben, da die Krabbe ist eigentlich unschlagbar. Muss man knallhart sagen. Ich finde Dima noch gut. Das ist dieser Synth aus dem DLC, der da mit Arcadia hieß das, glaube ich, seine eigene Enklave da gebildet hat von Synths. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ich fand es ein bisschen verwirrend, dass diese Miniaturen zum Institut, also fraktionsmäßig zum Institut gelten sollen. Keine Ahnung. Aber gut. Vielleicht wollten sie nicht noch eine Subfraktion aufmachen. Ja, also, ja klar. Ne? Und ich habe gerade heute irgendwo gelesen, 144 Boxen oder so gibt es ohne Wave 11 und die Plastikboxen im Moment bisher. Jetzt kommen noch mal ein paar Boxen dazu. Es sind super viele Miniaturen. Anders als bei Olli habe ich noch ganz viele Pappkartons bei mir noch vorliegen. Also ich muss noch ganz viel nacharbeiten.
Lass das nicht Ollis Frau hören.
Ja, gut, ist zum Glück nicht meine Frau.
Sven, hast du jetzt gerade gesagt, ich habe schon 144 Boxen für Fallout angemalt. Das schockiert mich jetzt ein bisschen.
Also, die Quelle ist jetzt irgendein random Zitat aus dem Discord-Server, aber ja. Krass. Ich habe jetzt selber nicht nachgezählt.
Ja, aber löblich, ja, gut. Das kritisiere ich ja oft am Tabletop-Hobby, dass für viele Menschen das Kaufen, glaube ich, der größte Punkt im Hobby ist. Also das finde ich ganz, ganz schlimm. Aber so ein paar Boxen auf Halde stehen haben, ich mache mich da nicht frei von. Ne? Aber ich finde das sehr vorbildlich, wenn andere Leute das besser hinkriegen.
Ja, sag mal so, ich bin da, glaube ich, schon so ein bisschen krank, würde ich jetzt mal sagen. Ich kann ja nicht gut schlafen, wenn die Figuren nicht bemalt sind. Also wenn jemand so irgendwie 50 bis 100 Miniaturen auf Halde hat und sich dann aussucht, was er bemalt, dann ist das ja eigentlich der Optimalzustand. Aber was ich halt nicht verstehen kann, ist, wenn jemand 10.000 unbemalte Figuren da hat und davon sind 9.500 noch im Karton original verschweißt. Was mache ich mit dem Zeug?
Ja, genau. Also das habe ich letztens auch gedacht. Ich habe letztens einen Kunden gehabt, wo ich gearbeitet habe, bei meinem Ex-Arbeitgeber, jetzt kann man sowas ja erzählen. Ich nenne ja auch keinen Namen. Der hat den ganzen Hobbykeller voll. Ne? Das war wirklich beeindruckend. Star Wars Legion war offensichtlich sein Ding. Ne? Ich glaube, der hatte auch alle Boxen, die jemals erschienen sind, in dreifacher Ausführung. Alles noch original verschweißt. Wo ich mir so denke, du bist ja aber auch nicht so, dass du sagst, ich habe jetzt eine Woche Urlaub, jetzt baue ich das mal zusammen. Wenn du so viel hast, das ist ja wie so ein Messi, der irgendwie sagt, jetzt habe ich eine Woche frei, jetzt räume ich mal meine Wohnung auf. Macht er ja auch nicht.
Das muss ich mir merken. Nächstes Mal, wenn jemand mir erzählt, wie viel Boxen er hat, dann schreibe ich einfach nur drunter, Hashtag Tabletop Messi.
Ja. Ist so, also okay, das okay. Ist wirklich, glaube ich, also in so Therapiekreisen ist das auf jeden Fall mal ein Thema, was man angehen sollte, wenn wir mehr Therapeuten im Lande hätten. Aber,
ich habe den Link verstanden, danke.
Nein, mein Gott, bei mir sieht es ja genauso aus. Wenn du in meinen Hobbyraum gucken würdest, das ist also Albtraum jedes Lagerlogistikers, glaube ich.
Ja. Da muss ich ja sagen, da hat ja meine Frau einen extremst positiven Einfluss auf mich. Wir haben uns vor knapp 4 Jahren ein Haus gekauft und ich habe einen sehr, sehr großen Bereich für mich bekommen, 35 Quadratmeter Büro plus Hobbyraum. Und ich wollte ganz klassisch nicht den klassischen Hobbyraum haben und habe meine Frau das komplett designen lassen. Und bei mir ist auch alles weggeräumt, es ist alles verstaut, steht alles in Vitrinen. Also da kommt wirklich dann in mir so ein Monk hoch. Und ich bin sehr, sehr froh, dass meine Frau das unterstützt und dann immer sagt, Schatz, hast du schon Staub gesorgt in deinem Hobbykeller? Junge,
ja, das ist natürlich gut. Wenn, würde ich meine Frau das designen lassen, hätte ich da eine Yogamatte und ein Schwungtuch.
Auch nicht schlecht, oder? Auch nicht schlecht.
Aber keine Minis.
Ja, genau. Ja, ich muss sagen, ich fand aus dem Release diese Rückkehr zu den Serienminiaturen super und fand tatsächlich Thaddeus, den ich auch in der Serie, ist das tatsächlich mein Lieblingscharakter. Und den fand ich als Miniatur mit diesem Riesenseesack voll Inventar, fand ich mega geil, dass das jetzt
endlich. Dieser Sack ist auch richtig gut. Ja. Also ja, es wird bestimmt eine schöne Miniatur werden.
Es ist eine random Box. Da sind wirklich komische, also auch Lucy im Hochzeitskleid. Ich weiß nicht, wie ich das in irgendeiner Kampagne verfrachten soll. Also das werden bei mir, glaube ich, echt so Vitrinenhüter, wo ich einfach Bock habe, die zu kaufen und anzumalen. Aber ja, finde ich, ist eine super Box, weil ich mich immer auch schon gefragt habe, warum machen die nicht mehr zur Serie, ne?
So, das hat mich echt. Andy, du hast uns doch vorher erzählt, dass du einen Vault gerade baust. Da machst du halt ein One-Shot-Adventure, wo Lucy heiratet. Kommen ein paar NCR-Raiders und Lucy muss überleben und sich da irgendwie durchschlagen.
Was wäre, wenn Szenario? Vielleicht startet man eine Kampagne so und Lucy überlebt das Ganze einfach nicht.
Auch das mal, ist was dann passiert. Ja, absolut.
Genau.
Oha.
Das wäre doch gut. Ja, jetzt hast du mich auf die Idee gebracht, das ist gut.
Und Hank übt Rache.
Oh genau, Gott. Hank übt Rache und er jagt Moldova. Das ist
crazy. Aber dann ist wahrscheinlich mehr als eine Nuke dann, oder?
Ja, ich glaube auch, der ist skrupellos. Aber ja, das frage ich mich wirklich, warum da noch nicht mehr zur Serie rauskam. Weil das ist auch für ganz viele Leute, wenn du Fallout sagst, ist momentan, es ist die Serie. Also meine Frau fand die zum Beispiel auch mega cool und die kann mit sowas normalerweise gar nichts anfangen. Ne? Wirklich, null. Science Fiction findet sie meistens scheiße. So, und aber diese ganze Mischung, der Look, die Aufmachung, das war jetzt auch mal fernab von Fallout, war das einfach eine fantastische Serie, die irgendwie genau die richtige Länge hatte. Meistens sind mir Serien zu lang. Und da fand ich die Staffel einfach auf den Punkt. Ich bin wirklich ein Riesenfan. Und das fand selbst meine Frau gut, ne? Und das ist wirklich selten, dass ich was anmache und sie findet das tatsächlich gut. Ne?
Absolut, Andy, der Svenny und ich waren im Januar auf das Szenario in der Nähe von Frankfurt. Das ist ja auch eine große Tabletop-Veranstaltung. Und wir hatten ein Szenario mit, wo man Maximus oder den Ghoul spielen konnte. Und dann kamen die Leute vorbei, haben gesagt, hey, cooler Tisch, blablabla, was spielt ihr denn? Ah, ihr spielt Fallout. Und dann habe ich nur die Frage gespielt, Team Maximus oder Team Ghoul? Und alle konnten die Frage beantworten. Und in dem Moment hattest du die Person schon für ein Demospiel gecaptured.
Absolut, also, ja. Das ist eine Riesenchance und ein Riesenzugang. Korrekt. Ja, und da frage ich mich, warum das nicht mehr genutzt wird. Das finde ich schade einfach. Also scheint ja auch so zu laufen, aber ich bin ja zum Beispiel ein Riesenfan. Also das ist auch wirklich meine Lieblingsfigur aus dem ganzen Universum, wenn ich so drüber nachdenke. Tatsächlich der Galper aus der Serie. Ich finde, Galper fand ich schon bei 76, finde ich cool so, aber war mehr so eine Randnotiz für mich, aber das Viech aus der Serie, ich liebe den einfach designtechnisch, ne, weil da so eine ganze Spur Body-Horror mit reinfließt und sowas, also das ist so mein Highlight, ja. Da hätte ich so gerne ein geiles Modell von.
Ich glaube, das ist am Ende des Tages das Problem, dass die zu lange brauchen vom Designprozess zum Release. Also ich habe ja eine Zeit lang sehr, sehr viel Kontakt mit dem John gehabt, der für die Miniaturen zuständig ist bei Modifiers. Und die brauchen 3,5 Jahre ab dem Punkt, wo sie etwas starten. Hm. Ich glaube, sie haben es schon bei den Hollywood Heroes Minis sehr viel schneller gemacht. Aber ich glaube, die kriegen das im größeren Stil nicht hin, den gesamten Designprozess inklusive der Produktion, Herstellung der Formen etc., ja. Das in der Kürze der Zeit zu machen.
Ja. Ich persönlich bin bei dir. Das ist jetzt kein reines Modifiers-Problem, ne? Das muss man absolut unterstreichen. Also Games Workshop, die ja um ein Vielfaches größer sind, wenn du dir da anguckst, wie viel Zeit die brauchen von dem Anfang von der Idee bis zum fertigen Modell, beziehungsweise dazwischendurch kommt ja irgendwann nochmal die Ankündigung. Und selbst bei der Ankündigung dauert es bei Games Workshop manchmal über ein Jahr, bis das Modell dann tatsächlich rauskommt. Ne?
Andy, aber also ich bin bei Warm kein Games Workshop-Fan mehr in der Zwischenzeit. Nee. Ja. Aber eines muss man ihnen zugute halten. Die haben bei jedem Herr-der-Ringe-Film am Tag X geliefert. Du konntest immer alles kaufen.
Das war aber auch eine andere Größenordnung, glaube ich. Und die haben, glaube ich, da krassere Vorschriften bekommen, was das angeht, ne?
Ja, aber wie du richtig sagst, krassere Vorschriften, die mussten jede Figur abnicken lassen, etc. Mhm. Müssen die jetzt bei Modifiers auch. Aber ich glaube, die haben im Vorfeld mehr connected mit Veta Workshop und wer da alle drinnen war. Und die waren ja sogar damals eingeladen und der Peter Jackson hat seine eigene Figur bekommen, etc. Da müsste man, glaube ich, einfach mehr einsteigen und da mehr machen. Und dann könntest du vielleicht früher die Informationen aus der Serie bekommen. Weil aus meiner Sicht, also was ich tun würde, wenn ich Modifiers wäre, ich würde jetzt eine Starterbox machen, wo die Hollywood-Heroes drinnen sind. Die würde ich versuchen, in Plastik darstellen zu lassen. Dann haue ich da gegebenenfalls ein paar Dudes in Power Armor in T60 rein. Vielleicht die NCR oder die Legion, die ja schon angekündigt sind, wo es ja schon die Sneak Peeks für die Season 2 gab. Und das würde ich als neue Starterbox rausbringen.
Ist auf jeden Fall ein Weg, den man gehen kann. Ja, wäre auf jeden Fall ein großer Wunsch. Hätte ich richtig Bock drauf und mich wundert es halt einfach, dass da nicht mehr kommt so, also dass man da nicht mehr Ressourcen drauf bringt, aber das wird seine Gründe haben und ich bin gespannt, was da auf jeden Fall in Zukunft noch kommt. Ich habe mega Bock auf diese neue Box aus der Serie, finde ich richtig gut, diese ganzen Charakter. Das finde ich auch ein guter Weg irgendwie, ne? Also jetzt erstmal so die ganzen Charakter rauszubringen, weil ich glaube, das sind auch so Sachen, Leute, die nur Warhammer zocken und malen, die würden sich die trotzdem kaufen, weil sie die Serie cool finden, um sich die hinzustellen, so, ne?
Ja, das glaube ich auch, ja.
Ich glaube, da schwufen wir auch schon so langsam Richtung Ende unserer kleinen Folge hier zu diesem kleinen Interview. Ich werde auf jeden Fall eure ganzen Adressen nochmal in die Shownotes knallen. Also ihr findet ihr direkt unter der Folge. Ein Besuch auf dem Discord und in dem Hub lohnt sich auf jeden Fall. Guckt bei dem YouTube-Channel vorbei. Ihr habt ja auch nicht nur immer Fallout gemacht, ihr habt ja auch ganz andere Systeme da. Also wer sich für Herr der Ringe etc. interessiert, ist da auf jeden Fall auch gut aufgehoben. Ich fand's richtig schön, dass ihr beide da wart.
Vielen Dank für die Einladung.
Ihr seid ja auch beide bei uns auf dem Discord vertreten und aktiv. Finde ich sehr, sehr schön. Freue ich mich immer, was von euch zu lesen.
Natürlich.
Und habt ihr noch bedeutungsschwangere letzte Worte?
Ja, ich würd noch eine kleine Werbung. Wir haben nicht nur eine Discord-Gruppe. Für die Oldschool-Leute haben wir auch eine große Facebook-Gruppe mit, ich glaube, 800 Mitgliedern oder so. Da könnt ihr natürlich auch sehr, sehr gerne vorbeischauen. Die würde ich gerne einfach nochmal als schamlose Werbung nutzen.
Absolut. Schick mir den Link rüber. Ich habe kein Facebook mehr, aber schick mir den Link rüber, dann schmeiße ich das auf jeden Fall in die Shownotes.
Perfekt.
Und ja, wenn es da genauso gesittet und gesellig zugeht wie bei euch auf dem Discord, dann glaube ich, ist das eine gute Adresse.
Definitiv.
Ich danke euch, dass ihr da wart und ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Sommer und ja, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dankeschön. Dank. Schönen Abend noch. Ciao, ciao, servus.
Ciao, ciao. Schöne Zeit.
Tschüss. Bye, bye.
Rein in den Suit,
raus aus dem Vault.
Das ist Newcastle, dein Fallout-Lore-Podcast.